Midsommer dort. Ja. Ende Juni, Anfang Juli und die Sonne hat die ganze Zeit geschienen. Also du bist wirklich, wir haben uns meistens schon an die Tageszeiten gehalten, weil wir eben auch gutes Wetter hatten. Aber einmal sind wir um 10:30 an unseren Platz gekommen, die Sonne hat geschienen noch, natürlich nicht ganz oben, aber es war trotzdem noch angenehm hell, waren dann um 12 Uhr draußen, hatten noch einen Regenbogen, doppelten Regenbogen gesehen und auf der anderen Seite siehst du dann, wie die Sonne schon wieder die Kurve nach oben macht. Das ist sehr bombastisch. Wenn man wirklich auf den Kungsling geht, dann sollte man wirklich versuchen, vielleicht um Midsommer dort zu sein, wenn man wirklich 24 Stunden Sonne hat.
Ja, das ist Tobias gewesen und Tobias erzählt in dieser Folge heute von seinem Abenteuer in Schweden. Er war nämlich dort 3 Monate unterwegs und ist im Süden, also von Malmö bis nach Stockholm mit dem Fahrrad gefahren. Er ist den Kungsleden in Nordschweden gelaufen oder lang gewandert, auch ein richtig cooles Abenteuer. Und dann auch noch in Südwesten, also in rund um Göteborg gewandert. Also er hat richtig viel gesehen und was so seine Highlights waren und was er dort so alles erlebt hat, erzählt er heute hier in dieser Folge. Ja, und ich bin Sebastian Canaves, euer Host des Off the Path Reise Podcasts. Willkommen zurück. Eine neue Woche steht an mit diesem Abenteuer in Schweden. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Wir sind heute extra früh aufgestanden, Tobias und ich. 7.30 Uhr hatten wir dieses Interview. Finde ich schon mutig, um 7.30 Uhr so enthusiastisch für ein Land zu sein. Es hat auf jeden Fall extrem viel Spaß gemacht und ja, ich hoffe, es gefällt euch. Ja, was ist sonst so alles passiert, ihr Lieben? Wir haben, ich habe ja erzählt, wir sind letzte Woche in unser neues Büro eingezogen, was extrem cool ist. Es kommt so langsam, kommt da Bewegung in unsere neuen 4 Wände. Der Manuel, der ist jetzt auch mit dabei und arbeitet fleißig bei uns mit, macht ein Praktikum für die nächsten 6 Monate, was extrem cool ist. Und ja, ich freue mich drauf. Wir haben gerade Freunde aus Brasilien abgeholt, auch eine sehr lustige Story. Sind auch, oder sind 2 Reiseblogger geworden, seitdem wir uns kennen. Wir haben uns gemeinsam beim Haussitten in Südafrika. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch daran. Der Podcast ist zum Beispiel damals in Südafrika gelauncht worden, als wir zusammen Haus gesittet haben. Die 2 haben auf 3 Hunde aufgepasst und wir haben auf die Katzen der Familie aufgepasst in 2 verschiedenen Häusern. Und daraus ist eine Freundschaft entstanden. Und das sind 2 Brasilianer, die wir in Südafrika kennengelernt haben, die jetzt gerade aus Thailand gelandet sind. Also talk to strangers. Hä? Also das ist echt lustig, wie das heutzutage alles geht und wie diese Storys so zustande kommen. Und die sind gerade hier in Hannover zu Besuch und wir machen jetzt dann auch nochmal eine kleine Walking-Tour durch Hannover, zeigen dir die Stadt. Wir kennen die Stadt selbst nicht, entsprechend ist das immer sehr gut, Gäste zu haben, denn dann kommt man mit dem Hintern auch mal hoch und schaut sich die eigene Stadt an. Also nicht, dass Hannover unsere eigene Stadt wäre, wir sind ja hier selbst hergezogen, aber somit haben wir mal einen Eindruck von dem, wo wir hier leben und können auch mal ein bisschen mehr drüber erzählen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und ja, am Wochenende geht's wieder los, nicht weit nach Mecklenburg-Vorpommern, 3 Stunden von hier entfernt ist Waren über die Landstraße und dort schnappen wir uns am Wochenende wieder ein Lokerboot und werden ja so ein paar Tage auf dem Wasser rumschippern. Einen Charterschein haben wir ja quasi. Jeder, der einen Bootschein hat, hasst Leute mit einem Charterschein, aber ich finde es eigentlich ganz cool. 2-3 Stunden Einführung und schon darfst du so ein Bötchen, was nicht schnell fährt, auf den Seen und auf den Flüssen da fahren. Und es ist schon extrem cool. Ich freue mich sehr, sehr drauf. Ja, das war's eigentlich auch. Alle Shownotes zu der Folge heute mit Tobias findet ihr im Netz natürlich. Und ich muss ich sogar nachschauen, wo genau. Und zwar auf www.offthepath.com/Folge 084. Genau. Also www.offthepath.com/Folge 084. Dort findet ihr alle Infos zu dieser Folge. Er hat ein paar Marken, ein paar Unternehmen genannt, die wir dort verlinkt haben, falls ihr euch Inspiration holen wollt und ja, vielleicht sowas Ähnliches nachmachen wollt. Ich wünsche auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge und Wir hören uns gerade gleich in der Outro wieder.
Ja, Tobias, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Hallo, guten Morgen.
Um 7.30 Uhr ist es sehr, sehr früh. Du bist extra früh aufgestanden für diese Folge. Wir sind beide extra früh aufgestanden. Um 7.30 Uhr ist es ein bisschen schwer, enthusiastisch allgemein über irgendein Land zu sprechen. Aber wir versuchen es trotzdem. Du bist in Schweden unterwegs gewesen.
Genau, und da bin ich meistens sogar noch früher aufgestanden, um den schönen Morgen zu erleben.
Ist ja wenn man auf dem Land ist oder da draußen in der Natur, ein bisschen einfacher, wenn man quasi mit der Sonne aufsteht, oder?
Ja, auf jeden Fall. Du wachst auf im Zelt, machst dein Zelt auf oder hörst erstmal die ganzen Vögel. Je nachdem, wo du geschlafen hast, hörst du vielleicht noch das Meer. Ja, und dann hat man einfach Lust, wieder rauszugehen aus dem Zelt.
Ja.
Und wieder was zu sehen, wieder den Tag zu verbringen, wie man möchte, wie man vorankommt, keine Ahnung. Man weiß nicht, was auf einen zukommt.
Ja, du hast eine ziemlich lange Zeit in Schweden verbracht, ganze 3 Monate.
Genau.
Wie kamst du auf die Idee, allein nach Schweden zu reisen?
Wie ich auf die Idee gekommen bin? Ich hatte Zelt, Schlafsack, Isomatte. In Schweden darfst du überall zelten. Also dachte ich mir, cool, Schweden hat viel Natur. Gehe ich nach Schweden, schaue mir Schweden an. Ich kenne nicht viel über Schweden. Hab mir dann einen Reiseführer geholt, habe mir geschaut, was ich in Schweden machen kann, wo ich hin kann. Ich wollte wandern gehen, Fahrrad fahren und dann einfach von Rügen mit der Fähre rüber und dann schauen, wie es losgeht.
Cool, also du hast wirklich also nur deine paar Sachen geschnappt und bist rüber und du hast das meiste hast du mit dem Fahrrad gemacht, ne?
Genau, also in Südschweden war ich einen Monat ungefähr unterwegs und bin von Malmö die Küste entlang bis Gotland, Öland und dann nach Stockholm.
Krass, ordentliche Strecke. War das denn immer geplant, dass du so lange in dem Land bleibst oder hast du einfach alles auf sich zukommen lassen?
Ich hatte sogar vor, noch länger zu bleiben.
Also hast du deine Reise verkürzt.
Genau, also ich weiß. Ja, keine Ahnung. Mein Plan war mal 5 Monate dort zu bleiben und dann zu sagen, okay, jetzt schaue ich, wo es lang hingeht. Und dann waren es 3 Monate und dann habe ich gemerkt, ja, ich habe jetzt viel gesehen. Schweden bietet viele Wälder, Seen. Es ist unglaublich, die Natur dort. Es sind wenig Menschen dort. Aber irgendwann braucht man auch ein bisschen Abwechslung. Also vielleicht kann man dann auch nach Norwegen rübergehen. Das habe ich nur eine Woche gemacht auf den Lofoten. Das war sehr kurz. Ansonsten fand ich 3 Monate war optimal für Schweden. Viel gesehen, ich bin einmal rumgereist, war wandern gewesen, Fahrradfahren, ja.
Du bist von Süd nach Nord und genau. Dann bist du vom Norden
wieder in den
bist
Süden.
Dann wieder nach Hause gekommen, bist dann wieder mit dem Zug oder mit dem Fahrrad runtergefahren.
Genau, ich bin dann ich bin den Kungsleden gelaufen für eine Woche. Dann bin ich, es gibt die Inlandsbahner, das ist ein alter Zug aus 2 Waggons. Und der fährt von ganz von Norden, von Kiruna bis runter nach Kristinehamn. Da fährt man ungefähr 2 bis 3 Tage und ich habe mir dann 2-Wochen-Ticket geholt. Und dann kannst du so oft, wie du willst, mit diesem Zug fahren. Also kannst unterwegs aussteigen, cool. Wieder einsteigen, kannst unterwegs was machen. Das war echt genial. Weil du fährst auch mitten durch die Wildnis durch, vor dir laufen noch die Rentiere über die Gleise. Das ist echt bombastisch.
Das ist cool. Weißt du noch ungefähr, wie viel dieses Ticket gekostet hat und wo man das kaufen kann?
Also das kann man direkt im Zug kaufen.
Man kann also wie in Deutschland einfach in die Bahn einsteigen.
Genau. Das waren, ich würde sagen, 150 Euro. Also es kostet schon ein bisschen was für Schweden. Es ist insgesamt teuer. Ich glaube, bis 25 Jahre kriegst du nochmal 25% Rabatt. Die habe ich eben bekommen, also 150 Euro waren das.
Wow, sehr cool. Das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Inwiefern haben sich deine Pläne, wenn du die überhaupt hattest, während deiner Reise denn so geändert? Also ich meine, du hast ja gesagt, also du hast ja 5 Monate geplant gehabt, bist ja nur 3 geblieben, aber so hast du irgendwelche Orte gesehen, die du vielleicht nicht in deiner eigentlichen Planung mit drin hattest und dann bist du einmal falsch links abgebogen und hast die dann quasi auf deiner Planung gehabt oder inwiefern hat deine Spontanität dich an unbekannte Orte gebracht?
Also insgesamt geplant hatte ich jetzt einfach nur den Weg. Jetzt zu sagen, ich möchte hier und dahin, klar, Stockholm auf der Liste, Öland, Gotland, dem Norden wandern auf jeden Fall. Dann habe ich mich noch für die Lofoten entschieden, weil gerade in Schweden schlechtes Wetter war im Norden. Ich bin angekommen, es hat nur geregnet. Dann war ich für eine Woche in Norwegen. Lofoten sind wirklich sehr, sehr schön in
Wie bist du
Norwegen.
da hingekommen?
Auch mit dem Zug, ganz einfach von Kiruna kannst du mit dem Zug nach Narvik und von dort dann mit dem Bus. Also es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man im Norden ist, in Kiruna, dann
Sind die
einfach.
Lofoten über Land begehbar? Sind die mit einer Brücke verbunden?
Genau, ja. Also kannst du einfach mit dem Bus
Ah,
hinfahren.
habe ich wieder was Neues dazu gelernt. Sehr geil. Okay, also das ist ja wirklich also dann die einfachste Möglichkeit. Also ist ja, Lofoten sind ja schon in Norwegen, aber dann quasi über den Landweg da hochzukommen.
Ja, ist sehr einfach. Und ansonsten war es, also ich hatte nie groß was geplant. Fahrrad, ist schwer, sich festzulegen im Voraus. Da habe ich einfach geschaut, wo kann ich hin? Schlafplatz muss ich eh jeden Abend suchen. Das kann man gar nicht planen. Ja, die Inseln einfach nur rausgesucht, wo ich hin will und dann mit dem Fahrrad halt Schweden erkundet.
Cool. Was hast du für eine Ausrüstung dabei gehabt? Was sollte man, wenn man so unterwegs ist mit dem Fahrrad, so unbedingt einplanen? Das ist ja auch schon, ja, das ist eine Fahrradreise, ne? Also
Ja.
du hast wahrscheinlich ein gutes Zelt dabei gehabt, aber was hat man so dabei?
Zelt, Schlafsack, Isomatte auf jeden Fall. Dann, ich hatte einen Trangia-Kocher dabei. Der ist ganz praktisch. Da macht auch der größte Sturm nichts aus. Damit kann man immer kochen.
Cool, wie heißt das? Trangier?
Trangia.
Trangia.
Genau, und der kommt sogar aus Schweden. Aber in Deutschland
Ah, okay.
gekauft.
Ja, Globalisierung,
Genau.
sei Dank.
Werbung.
Der neue Volvo EX60. Früher nannten wir es elektrisches Licht. Heute sagen wir einfach nur noch Licht. Früher nannten wir es elektrische Waschmaschine. Heute sagen wir einfach Waschmaschine. Also warum nennen wir es denn immer noch Elektroauto? Der neue Volvo EX60 hat eine Reichweite von bis zu 810 Kilometern und schnellem Aufladen. 10 Minuten an der Schnellladestation reichen aus, um bis zu 340 Kilometer fahren zu können. Der lädt so schnell, den Kaffee nehmen Sie einfach to go. Erleben Sie ein besonders angenehmes Fahrgefühl mit dem weltweit ersten multiadaptiven Sicherheitsgurt, der sich individuell anpasst. Und das ist noch nicht alles. Dank Over-the-Air-Updates wird der EX60 fortlaufend noch besser und überzeugt Sie immer wieder neu. Also lassen Sie uns endlich zum Elektroauto nur noch Auto sagen. Der neue Volvo EX60, jetzt bei Ihrem Volvo-Händler und auf volvocars.de. Entdecken Sie den neuen EX60 auf volvocars.de.
Was sonst noch? Klamotten. Waschen kann man sich überall. Man braucht halt immer ein bisschen Süßwasser, um sich vielleicht je nachdem, wenn man im Meer gebadet hat, sich abzuwaschen. Natürlich Seife, Shampoo, also halt so, dass es sich abbauen lässt, so dass man es ins offene Gewässer benutzen kann. Was denn noch? Ja, den ganz, also viel Kleinzeug, aber das Wichtigste ist wirklich das Zelt.
Ja, dass man da auch ein gutes dabei hat, ne?
Genau, genau.
Du warst im Sommer unterwegs, aber dennoch Sommer in Skandinavien ist ja
Ist
jetzt
sehr
nicht.
regnerisch, ja. Also gerade im Norden in Skandinavien, gerade in über den Polarkreis, da ist es in Lappland, ist es dann sehr regnerisch, also auch sehr wechselhaft. Es kann mal sehr heiß sein und am nächsten Tag kann es wieder total regnen. Es kann, also generell, das schwingt so schnell. Ja, kann
Kenne ich
das.
irgendwoher. Heißt, glaube ich, Deutschland diesen Sommer.
Ja, das stimmt. Aber da geht es sogar noch schneller. Es ist vielleicht sogar am selben Tag, dass es morgens schüttet und mittags läuft man dann in praller Sonne.
Ja, aber die Temperaturen sind eher moderat, ne? Also so wirklich so richtig warm wird es ja nicht, also außer in der prallen Sonne. Aber du hast so um die 20, 25 Grad dort oben.
Ja, es stimmt schon. Also es ist auf jeden Fall angenehmer. Ich hatte sehr viel Glück in Südschweden, weil ich hatte nur einen Regentag in meinem Monat. Also es war sehr ungewöhnlich auch, weil da hat es in Deutschland nur geregnet und ich hatte bestes Wetter. Waren alle neidisch, dass ich oben war. Ja, so heiß wird es nicht. Die Sonne, klar, sie ist hart, ist so wie hier, aber von den Temperaturen ist es geringer als bei uns. Das ist schon auf
Ja.
jeden Fall.
Nachts wird es dann da sehr kalt.
Im Norden auf jeden Fall. in Lappland bis zu 0 Grad.
Oh krass, also brauchst du halt entsprechend auch ein Zelt, was das auskann.
Ne? Also zumindest halt auch einen sehr guten Schlafsack. Also ich hatte einen Down-Schlafsack, der hat auch sein Geld gekostet, auch das Zelt hat sein Geld gekostet, weil da spare ich nicht. Da heißt es dann nicht zu sagen, ja, hier schaue ich mal nach dem günstigen, sondern da musst du dann schon was Ordentliches haben, weil du musst dich ja auch also regenerieren, wenn du am Tag 6 Stunden wandern gehst, dann musst du ja am nächsten Tag wieder 6 Stunden laufen, bestenfalls. Und da brauchst du dann auch einen Ort, wo du dich zurückziehen kannst. Und
ja, auf jeden Fall.
Hat sich auch.
Ja, cool. Besonders, also Nordschweden, da kommen wir gleich nochmal zu sprechen, besonders den Kongsläden, weil meine Freundin Line, die macht den jetzt demnächst, da habe ich ein paar Fragen.
Okay.
Aber nochmal Thema Südschweden und deine Fahrradtour, wie war die so im Großen und Ganzen? Was hast du da so alles erlebt?
Im Großen und Ganzen? Also erstmal Fahrrad kaufen, muss man aufpassen. Ich habe das Erstbeste genommen, das war nicht so gut.
Du hast das Fahrrad in Deutschland gekauft? Oder?
Nee, ich habe es in Malmö gekauft. Also als Erstes wollte ich eigentlich in Südschweden wandern gehen. Aber das zu viele Felder, zu eintönig. Da habe ich dann gesagt, stopp, nach 3 Tagen. Und dann bin ich nach Malmö und habe mir dort ein Fahrrad geholt. Und von Malmö bin ich dann eben die Küste entlang. Und ich habe mir im Voraus eine Karte gekauft. Einfach von ganz Schweden. Und es gibt überall Touristbüros, also es ist so unglaublich gut ausgestattet Schweden. Man kann in jede Stadt gehen eigentlich und kann sich an irgendein Büro wenden, also halt Touristinfo genau, und kann sich da Karten besorgen, was man dort machen kann. Die sind so unglaublich ausgestattet dort. Da hat man immer eine Anlaufstelle überall. Die haben Toiletten, du hast WLAN dort. Das ist, wenn schlechtes Wetter war gerade im Norden, dann habe mich da reingeflüchtet.
Cool.
Und was habe ich mitgenommen aus dem Trip? Es ist so einfach, man kann so relaxed sein. Weil meistens habe ich dann so, wenn es dann gegen Abend zuging, dann, wo kann ich jetzt schlafen? Und habe mir dann selbst Stress gemacht und am Ende war es dann total unnötig, weil du hast immer einen Platz gefunden. Und zur Not kannst du Leute fragen, bei denen du schlafen kannst oder die dir helfen.
Auch im Süden, also was der Süden ist ja noch, also in Anführungsstrichen eher, also schon recht bebaut und voll im Vergleich zum Norden. War das da unten auch überhaupt kein Problem, sein Zelt überall irgendwie aufzubauen?
Doch, auf jeden Fall. Es war nicht immer einfach. An einem Tag, also ich habe dann auch überlegt, gehe ich auf Campingplätze? Und dann bin ich auch rumgefahren und habe gesucht und einfach nichts Gescheites gefunden. Das hat mich echt gestresst und dann einfach mal links runtergefahren und dann am Waldrand gecampt, da war auch ein Weg, also waren jetzt schon nicht immer so Orte, wo man ungestört gewesen wäre, aber es ist in Schweden eigentlich auch egal, habe ich später gemerkt. Wenn du da, ich habe dann auch in Städten gecampt und die fanden es eher cool, dass ich das mache.
In Städten, also quasi auch im Stadtpark?
Genau, kann man theoretisch auch machen, ist nicht so, also ich hatte jetzt keine Probleme damit, weiß nicht, wie es sonst ist. Aber die Schweden, die freuen sich eigentlich darüber.
Ja, cool. Also warum man ja überall in Schweden oder in Skandinavien campen kann, ist ja dieses Jedermannsrecht, genau. was die vor Ort haben. Und du musst mir vielleicht mal ganz genau auf die Sprünge helfen. Das besagt doch, dass man 150 Meter vom nächsten Haus.
Genau, man muss aus der Sichtweite sein aus diesem Haus, dass die einen nicht belästigen, außer man kann natürlich fragen.
Ja, also Sichtweite, also so plus minus 100, 150 Meter vom Haus entfernt darf man erst sein Zelt aufbauen, außer man fragt halt.
Genau.
Okay, cool. Und dann in den Städten ist das ja ein bisschen schwerer.
Ja, aber wenn man dann, also bei mir, ja, ich weiß nicht, ich habe es trotzdem gemacht.
Ja, nee, ist ja gut. Ich meine, es zeigt ja wirklich, dass die Schweden das leben. Ich weiß ja auch, dass sie das leben. Aber es ist ja, also viele wissen das ja vielleicht auch gar nicht und trauen sich das auch.
Also es ist auf jeden Fall komisch, wenn man dann im Park sein Zelt aufschlägt und da laufen vielleicht noch die Menschen vorbei und du willst ja dann nachher schlafen. Das ist auf jeden Fall befremdlich, weil in Deutschland könntest du es nicht machen. In Deutschland wird jeder herkommen, dich anschauen. Irgendwann wird vielleicht die Polizei kommen und dann müsstest du weg. Und die Schweden sind insgesamt einfach viel entspannter als wir Deutschen.
Ja. Warst du in der Zeit, in der du unterwegs warst, denn viel allein? Oder hast du dann auch irgendwie Kontakt zu den Einheimischen gesucht?
Also in Südschweden war ich meiste Zeit größtenteils allein, weil eben mit dem Fahrrad, es sind wenig Leute dort insgesamt unterwegs. Und mit dem Fahrrad trifft man eben nicht so viele Leute, wenn man dann noch abends draußen schläft. Es war aber auch eigentlich gewollt, dass ich im Süden, also dass ich da erstmal ein bisschen alleine bin. Und wollte nämlich ein bisschen nachdenken, mich selbst finden, und es hat mir auf jeden Fall ganz gut getan, da so ein bisschen über mein bisheriges Leben nachzudenken und einfach losfahren und nicht groß drüber nachdenken, was ich jetzt als nächstes machen muss, sondern einfach Fahrrad fahren. Das war so die Idee im Süden, und dann im Norden auf den Kungsleden und auf den Wanderwegen, da trifft man dann unheimlich viele Leute und da kommt man ins Gespräch und da will man auch gar nicht mehr alleine sein.
Der Kungsleden, der soll ja auch ziemlich voll sein, ne?
Ja, also man trifft auf jeden Fall viele Leute. Es ist jetzt nicht, dass man in der Reihe läuft, aber man trifft auf jeden Fall jeden Tag auch Wanderer.
Also, ja, also Line, also meine Freundin, die macht jetzt nächsten Monat, also im August, den Fjärreveln Classic.
Okay.
Und das ist ja ein riesengroßes Event, ne? Also da laufen ja irgendwie ein paar tausend Leute gleichzeitig irgendwie los, fünf, sechs Tage. Es sind 110 Kilometer, glaube ich, ne?
Genau, das werden dann die ersten zwei Strecken sein bis den Ort weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber ja.
Und du hast den ganzen gemacht?
Nee, den ganzen, der geht's. Also ich bin mit einem Holländer gelaufen, der ist die 400 Kilometer gelaufen. Und also das ist der ganze, und die wollen jetzt noch eine Verbindung noch weiter nach Südschweden machen, dass der Kungsleden insgesamt 700 Kilometer geht. Aber ich bin auch nur die 110 Kilometer gelaufen. Das war für die erste Wanderung für mich genug. Also ich habe es auch gemerkt, jetzt noch weiter zu laufen ist too much, weil eben mit Essen musst du alles mittragen, trinken, Wasser kriegst du überall, aber du musst halt alles, was du brauchst, mitnehmen. Und das ist für 7 Tage Essen mitzuschleppen, das ist eine Menge.
Ja, das ist schon ordentlich, ne? Also da hast du auf jeden Fall so deine 15 bis 20 Kilo auf dem Rücken. Das wird natürlich immer weniger. Wie war das mehr?
Ja, also ich hatte auch viel. Also da ich davor noch nie groß wandern war, hatte ich schon ein paar Sachen dabei, die man nicht unbedingt braucht. Also gerade mit Büchern, die hätte ich vielleicht zurücklassen müssen. Die habe ich dann mit über den Weg getragen.
da wäre ein Kindle vielleicht besser gewesen.
Ja,
ne?
Ja, das ist für meine nächste Reise auf jeden Fall das Beste. Man will halt doch noch ein paar Sachen mitnehmen, gerade was Essen und Trinken angeht. Und dann, es waren bestimmt 23, 24 Kilo.
Ja, das ist schon ordentlich. Also wenn man das halt den ganzen Tag auf dem Rücken trägt, dann ist das schon recht schwer. Du warst, diese 110 Kilometer hast du in 7 Tagen gemacht?
Genau.
Also bist du so ungefähr so 15 Kilometer am Tag gelaufen?
Genau, also es gibt ja unterwegs, gibt es immer Hütten, und wir haben uns dann eigentlich relativ an diese Hütten orientiert. Sind dann entweder vor oder nach der Hütte. Aber es sind eben diese Etappen zu diesen Hütten, und dann haben wir halt meistens geschaut, dass wir eben diese Hütten drin haben.
Okay, diese Hütten, ist das so wie, ich war ja noch nicht dort, ich kann es mir nicht vorstellen, ich werde es dann wahrscheinlich bald nochmal genauer erfahren, aber diese Hütten, das sind so wie in den Alpen, so Wanderhütten, wo halt Einheimische leben und dann quasi Leute bekochen oder was trinken kann, oder ist das einfach nur eine Hütte, wo man schlafen kann?
Also stimmt schon, also es sind keine Einheimischen, die machen das freiwillig über die Sommermonate. Man kann dort schlafen gegen, ich glaube, 50 Euro kostet die Nacht. Ist sehr teuer. Man kann dort schlafen, man kann in der Nähe.
Ist da Essen inklusive?
Nee, das muss man noch dazu kaufen. Also man kann dann selbst. Halt. Ja, man kann selbst kochen dort. Also man kann auch dort, die haben kleine Läden überall, also in diesen Hütten. Da kann man was einkaufen. Und ansonsten kannst du in der Nähe mit deinem Zelt schlafen und kannst dann halt die sanitären Anlagen mit benutzen. Haben wir jetzt nicht gemacht, weil waschen kannst du nicht im Fluss. Am See, und ansonsten schaufelst du dir. Nee, es gibt unterwegs auch Toiletten. Ja. Also Toiletten darfst du auf jeden Fall in diesen Häusern mitbenutzen, da musst du nichts zahlen. Weil die wollen natürlich nicht, dass jeder Tourist da ins Gebüsch geht, weil eben da laufen viele Menschen über den Weg und wenn jeder dann irgendwo hin macht, das ist nicht so gut für die Natur.
Ja, ja, klar. Ja. Was hast du so bei dieser Wanderung, du hast ja ziemlich viel Gepäck dabei gehabt. Was hast du alles dabei gehabt und was hast du dabei gehabt, was du nicht gebraucht hast?
Also ich hatte natürlich meine ganze Ausrüstung dabei, die ich auch schon in Südschweden dabei hatte. Was du auf jeden Fall brauchst, also Zelt, Isomatte, Schlafsack, ganz klar. Gute Wanderschuhe. Wanderstöcke braucht man nicht unbedingt. Dann vielleicht, also Sonnenbrille, Sonnenmütze. Auf jeden Fall auch was gegen Regen, falls es mal wirklich anfängt zu regnen, sonst kannst du dich nirgends unterstellen. Da bist du dann im Regen ausgeliefert. Karten kann man mitnehmen. Also ich hatte auch Karten dabei, aber eigentlich ist der Weg sehr gut ausgeschildert und man trifft immer Leute, die eben einem weiterhelfen und mit denen du zusammen laufen kannst, die dann vielleicht Karten dabei haben. Ansonsten Essen natürlich, Kocher. Da muss man halt schauen, wie viel Essen braucht man für 7 Tage. Da musste ich mich dann auch selbst ein bisschen konditionieren, dass ich nicht zu viel von meinen Rationen esse, dass ich am Ende nichts mehr übrig habe. Am besten Schokolade, Erdnüsse, Kekse auch mitnehmen, einfach was schnell Kalorien hat. Und ansonsten eigentlich fällt jedem noch was ein. Also auf jeden Fall nicht so viel Bücher.
Ja, die sind schwer. Und bist du überhaupt zum Lesen gekommen oder warst du dann, wenn du mal Zeit hattest, total platt und hast nur geschlafen?
Das war in Südschweden, habe ich gelesen, dort oben nicht mehr. Dort oben war es dann wirklich, man saß draußen, hat die Moskitos getötet. die waren echt sehr penetrant. Also am besten auch was gegen Moskitos mitnehmen, aber nicht, man kann Spray versuchen. Am besten muss man sich voll einkleiden und das ist auf jeden Fall wichtig, ein Hut für den Kopf mit Moskitonetz. Ja. Weil sonst sitzt man draußen, man sitzt am Feuer und die Moskitos kommen und natürlich, wenn man essen will, dann muss man dieses Moskitonetz hochmachen, aber ansonsten sitzt man draußen und die Moskitos sind überall. Also wir saßen wirklich, wir waren, zweimal war es auf jeden Fall so schlimm, dass wir draußen waren, wir haben gegessen und danach sind wir in die Zelte, weil das war zu krass. Du konntest einfach nicht draußen sein. Das war too much.
Ja, das ist schon sehr nervig. Das sind richtige Mistviecher,
die. Ja, und die sind halt genau jetzt in der Saison da, Juli, August. Ja. Aber da ist eben auch das beste Wetter und da macht es eben auch am meisten Spaß.
Und halt überall, wo Wasser ist, ne? Ja. Wasser und feuchte Temperaturen, das ist ja gefundenes Fressen für die.
Aber ich habe Finnen getroffen, die meinten, hier in Schweden, da sind keine Moskitos. Da müssen wir nach Finnland kommen, um Moskitos zu suchen. Die haben noch viel, viel mehr dort, weil sie eben noch viel, viel mehr Seen haben.
Ja. Ja, es gibt immer jemanden, der einen draufsetzt.
Ja. Und was sehr cool war, ich war eben um Midsommer dort. Ja. Ende Juni, Anfang Juli und die Sonne hat die ganze Zeit geschienen. Also du bist wirklich, wir haben uns meistens schon an die Tageszeiten gehalten, weil wir eben auch gutes Wetter hatten. Aber einmal sind wir um 10:30 an unseren Platz gekommen, die Sonne hat geschienen noch, natürlich nicht ganz oben, aber es war trotzdem noch angenehm hell, waren dann um 12 Uhr draußen, hatten noch doppelten Regenbogen gesehen. Und auf der anderen Seite siehst du dann, wie die Sonne schon wieder die Kurve nach oben macht. Das ist sehr bombastisch. Also wenn man wirklich auf den Kungsling geht, dann sollte man wirklich versuchen, vielleicht um Midsommer dort zu sein, wenn man wirklich 24 Stunden Sonne hat.
Hast du denn dann eine Schlafmaske dabei gehabt, um im Zelt schlafen zu können, wenn es die ganze Zeit so hell ist?
Nö, also das war eigentlich kein Problem. Mein Zelt ist zwar relativ hell, aber ich war dann eigentlich so müde, dass ich dann ins Zelt bin und sehr schnell eingeschlafen bin. Also damit hatte ich eigentlich kein Problem.
Man ist wahrscheinlich aber auch so kaputt, dass man abends eh einfach nur noch in die Isomatte, in den Schlafsack fällt.
Ja, meistens schon.
bezüglich Wasser, hast du dein Wasser dann vor Ort aus dem Fluss quasi mit einem Filter nochmal irgendwie gereinigt und daraus getrunken? Oder,
Ich habe es direkt getrunken.
Geht.
Also natürlich auf dem fließenden Gewässer kein Problem. Stehendes Gewässer sollte man auf jeden Fall filtern. Aber ich hatte jetzt keine Probleme dort.
Und so ein extra Filter, hast du sowas dabei gehabt?
Nö.
Nee, das ist ja super. Also, wenn das
Ja, ich habe da auch nicht groß überlegt. Das
Ja, manchmal überlegt man ja auch einfach zu viel, ne? Also genau. ich finde das ja auch einfach mal machen. Klar, ich meine, dann hast du vielleicht ab und zu mal ein bisschen das Problem. Das ist dann richtig scheiße.
Ja.
Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber so lernt man dazu.
Ja, also was ich mir jetzt für meinen nächsten Trip auf jeden Fall geholt habe, sind einfach so Wassertabletten, dass du je nachdem, dass du einfach was dabei hast. Ein Filter, der wiegt natürlich auch ein bisschen was. Und wenn du so Tabletten dabei hast, die wiegen nicht viel und man ist trotzdem vorgesorgt. Aber in Schweden ist es generell eigentlich kein Problem, weil das Wasser eben sehr sauber ist.
Ja, es gibt aber mittlerweile ja auch so Trinkflaschen mit eingebauten Filtern, ne? Oder was auch helfen soll. Und ich habe da jetzt nicht keine großartige Erfahrung mit. Das ist Jod, dass man einfach ein paar Tropfen Jod ins Wasser mit reintropft, dann schmeckt das Wasser ein bisschen eisig, aber dadurch sind die meisten Bakterien quasi abgetötet. Okay. Und naja, klar, also aufkochen, aber da muss natürlich auch lange warten, bis sie wieder abkühlt.
Gerade wenn man da in Schweden und also gerade wenn du da oben unterwegs bist und schon auf deinen Brennstoff achten musst, dass du vielleicht nicht zu viel verbrennst, dann ist das nicht unbedingt die beste Wahl.
Ja, klar. Wenn ihr Lagerfeuer und so gemacht habt, habt ihr euch dann einfach an der Natur bedient?
Also viel Holz gibt's da oben nicht. Also wenn.
Eben.
Dann haben wir meistens, also wir haben nach Totholz geschaut. Und man findet da eigentlich auch ein bisschen was, weil da wachsen so kleine Büsche und da haben wir dann uns, es war meistens Totholz, manchmal haben, ja doch. viel Feuer haben wir nicht gemacht. Das war einfach nur, um Rauch zu machen, damit die Moskitos weggehen. Ansonsten selbst Feuer gemacht.
Selbst eine kleine Rauchdusche.
Genau, ja. damit die uns in Ruhe lassen.
Ja, cool. Okay, und dann bist du von dort aus dann, also du bist in Kungsleden, der ist ja One-Way, ne? Der fängt ja in, wie heißt das,
Kiruna. Also ein bisschen,
Kiruna.
Nee, in Abisko fängt er an. Also von Kiruna fährst du mit dem Zug los, das ist eine Stunde, eineinhalb Stunden. Und dann kommt man wirklich an eine Zugstation und von dort, der beginnt dann 500 Meter weiter vielleicht. Also wirklich direkt am Bahnhof sozusagen. Und dann geht er eben one way runter. Man kann natürlich unterwegs aussteigen, kann dann wieder zurück nach Kiruna, aber nur mit dem Bus. Also man läuft dann wirklich Richtung Süden. Und eben dann 110 Kilometer und je nachdem, wenn man Lust hat, kann man noch weitermachen. Dann muss man dann mit der Fähre, also muss man ein bisschen weiter mit dem Bus fahren und dann geht's mit der Fähre über den See und dann geht's mehr in, also noch in wildere Natur. Weil wo wir gelaufen sind, das war eben durchs Fjell. Also man hat keine Bäume, man läuft einfach durchs weite Tal und sieht das Ende und denkt sich, okay, da bin ich jetzt in 2-3 Stunden und am Ende läuft man den ganzen Tag und ist immer noch nicht am Ende. Also es zieht sich in Anführungszeichen, es zieht sich natürlich nicht wirklich, weil man sieht immer irgendwas anderes. Aber es ist bombastisch, diese Weite und Leere und Stille. Also es ist, man hört keine Autos, man hört keine Flugzeuge, man ist wirklich draußen in der Natur und ist bei sich und bei den Leuten, mit denen du unterwegs bist und merkst einfach, dass du von dir jetzt abhängst, also dass du jetzt einfach auf dich selbst gestellt bist. Du kannst jetzt nicht mal schnell in den Supermarkt gehen, kannst jetzt nicht mal schnell morgen sagen, okay, ich gehe ins Schwimmbad und will eine heiße Dusche oder so, das geht nicht.
Ja, und du kannst halt einfach nicht sagen, so, nee, jetzt habe ich keinen Bock.
Genau.
Ich gehe wieder zurück, weil dann musst du halt irgendwie nochmal 3 Tage zurücklaufen.
Du musst einfach weiterlaufen und das ist schon eine sehr interessante Erfahrung, so zu merken, jetzt du bist wirklich auf dich selbst gestellt. Du hast alles selbst in der Hand.
Und so. Ist ja auch nochmal was ganz anderes als wie so ein Fernwanderweg, wenn du jetzt irgendwie den Lutherweg in Deutschland machst oder den Jakobsweg in Spanien, wo du halt immer von Ort zu Ort, von Dorf zu Dorf läufst, wo du halt immer wieder aussteigen kannst.
Ja.
Aber da halt nicht. Da, wenn du einmal losläufst, dann bist du halt einfach unterwegs für mindestens 110 Kilometer.
Ja. Und das macht schon sehr Bock.
Ja, cool. Naturmäßig, also ich habe immer gehört, also viele Rentiere ab und zu, also sieht man da?
Geht, also ich würde sagen, dadurch, dass halt viele Menschen dort unterwegs sind, wissen die Tiere auch, dass sie nicht unbedingt an dem Weg lang laufen sollen. Ich habe einmal Rentiere gesehen, aus der Entfernung, die sind schwer zu sehen, weil sie sich eben auch sehr angepasst haben von der Farbe her an das Fjell. Also es ist jetzt nicht so, dass man dann morgens aufwacht und da ist die Rentierherde. Vielleicht hat man Glück, aber eben dadurch, dass so viele Menschen da sind, werden die einfach wissen, dass sie da nicht unbedingt hinwollen.
Hm. Cool. Und jetzt, du startest also quasi den Kunstläden und dann läufst du diese 110 Kilometer. Und wie kommst du dann wieder zurück von dort? Musst du dann wieder zurück? Also dein Fahrrad hast du ja nicht Huckepack.
Nein, das Fahrrad habe ich in Südschweden gelassen. Das ist am Ende nicht mehr gefahren.
Okay, du bist also quasi mit dem Zug hoch und bist dann einfach oben, also alles nur noch gewandert.
Genau, ich bin mit dem Zug hochgefahren und dann von dort, wenn man am Ende des Kungslebens ankommt, dann fahren da Busse.
Also man nimmt und du hast halt also quasi diese Bahn für, jetzt verstehe ich das. Du hast diese 2-Wochen-Ticket halt quasi im Süden gekauft, bist hochgefahren, bist in Kungsläden gelaufen und bist dann wieder mit der Bahn zurückgefahren.
Nicht ganz.
Nein, okay, also hab ich nicht verstanden.
Ja, ich war zwischendrin noch in Stockholm. Ich bin über den Osten von Schweden hoch, also dann von Stockholm mit dem Zug hoch, 16 Stunden nach Kiruna, also unterwegs noch. Bin ich auch zweimal ausgestiegen, aber das war ein ganz normaler Zug von der schwedischen Bahn. Und nach dem Kungsleden habe ich mir dann dieses 2-Wochen-Ticket geholt. Klar, kann man auch machen, man kann sich auch dieses Ticket holen und dann vom Süden in den Norden durchs Mittelschweden fahren, aber ich habe das andersrum gemacht. Und dann kann man natürlich sagen, hier, ich laufe die Woche in Kungsleden und fahre dann wieder mit dem Zug zurück. Das ist auf jeden Fall machbar.
Okay, gut. Und du bist ja dann von dort aus, bist du wieder Richtung Süden und bist dann quasi, was ist denn das? Ist das Südwesten, ne? Nach Göteborg?
Genau.
Und bist dann von dort aus dort wieder gewandert? Was hast du dort gemacht?
Genau. Da habe ich mir dann nochmal einen kleinen Wanderweg ausgesucht, um Göteborg außen rum. Das war der Bohusläden. War ganz cool, weil du bist dort, es sind eben nicht so viele Wanderer unterwegs, ist ein kleinerer Weg natürlich. Du läufst größtenteils durch den Wald an Seen vorbei. Ich habe lustigerweise nur Deutsche dort getroffen. Egal, wie du gefragt hast, immer nur Deutsche. Es war cool, weil du eben noch mehr, also da war ich auch sehr viel allein. Du hast zwar immer wieder Leute getroffen, die du am Tag davor, oder ich bin dann auch mal ab und zu mit Leuten zusammengelaufen, aber du bist eben noch mehr auf dich selbst gestellt und es ist einfach kleiner. Es ist nicht diese, man hat nicht diese Weite, es ist nicht so bombastisch. Man ist nicht so von den Eindrücken, also man läuft nicht rum und bestaunt alles, sondern läuft durch den Wald und es ist trotzdem wunderschön auf jeden Fall. Und es war gerade Blaubeersaison, also jeden Tag angehalten und Blaubeeren gegessen, das war wunderbar. Aber man konzentriert sich, finde ich, noch mehr aufs Laufen und da kannst du dann jeden Abend Lagerfeuer machen und kannst dann im Zelt und in Hütten schlafen, die es dort überall gibt, Windhütten. Und Essen ist auch, man muss auch einkaufen, mit sich herumtragen und dann schauen, dass es reicht. Es ist einfach noch, es ist eine kleine Wanderung. Also ich finde, wenn man vielleicht erst nach Schweden kommt und erst diesen Weg macht, also es gibt jede Menge kleine Wanderwege, dass man vielleicht erst einen kleineren Weg macht und sich dann auf den Kungsleden traut, wagt. Also es ist auf jeden Fall, also Schweden bietet so viele verschiedene Wanderwege und so viel Möglichkeit, in der Natur zu sein.
So, ja, hast du dich denn auf diese ganzen Wanderungen überhaupt irgendwie vorbereitet oder hast du einfach mal gesagt, ich meine, ich laufe sowieso, es gibt immer so diese 2 Arten der Vorbereitung bei Leuten, die ich durch den Podcast gelernt habe. Es sind die einen, die sagen, boah, ich bereite mich darauf richtig vor, weil ich habe jetzt nur diese eine Woche und dann muss ich halt irgendwie 2 Monate vorher anfangen zu laufen. Ja. Und es gibt die, die sagen, scheiß drauf, weil mein Körper wird mir schon sagen, wann Stopp ist und ich laufe einfach langsam los und ich trainiere das quasi so an. Irgendwie gewöhnt sich mein Körper dran. Welche Variante hast du gewählt?
Also ich bin schon sehr sportlich. Von daher habe ich natürlich schon dann am Ende drauf geachtet, dass ich viel laufe. Also ich bin viel gejoggt. Mit Gewicht, jetzt bin ich eigentlich gar nicht groß gelaufen. Da war es dann wirklich so, okay, mal schauen.
Wie war das?
War schwer. Also es war zu viel Gepäck auf jeden Fall. Also gerade am Ende vom Tag, dann rutscht der Rucksack und man muss da wirklich weniger mitnehmen. Also wirklich bis zu 20 Kilo ist das Limit. Also gerade je nachdem, wie viel man wiegt. Also ich habe fast ein Drittel meines Körpergewichts am Ende getragen. Das ist zu viel. Also eigentlich soll es so ein Viertel sein.
Ja. Hast du dann auch viel Rückenschmerzen danach davon gehabt?
Nee, das
ist... Also zumindest verspannte Muskeln?
Ja, aber es war jetzt nicht so, dass ich jetzt Probleme hatte, sondern es war... Ja, es war am Ende einfach, dass ich gemerkt habe bei meinem Körper nach dieser Woche, okay, jetzt, es war jetzt gut diese Woche, aber jetzt noch weiter zu laufen ist keine gute Idee, das wäre zu viel gewesen. Aber bis dahin war es machbar.
Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Tipp, weil ich meine, als Frau hat man natürlich nochmal ein bisschen weniger Gewicht und entsprechend kann man, keine Ahnung, wenn man als Frau irgendwie da ihre, weiß ich nicht, 60, 65 Kilo wiegt, dann kannst du jetzt nicht 25 Kilo Gepäck.
Da sind dann 20 Kilo, was, 20, also 15 Kilo sollte sie da nehmen, ja.
Ja.
Das ist halt auch schwierig, weil natürlich Zelt, Isomatte, Schlafsack ist das gleiche Gewicht, wie für Frau, wie für Mann.
Ja, klar.
Einzige, wo dann halt gespart werden kann, ist das Essen, weil die Frauen essen dann doch nicht so viel wie wir Männer. Ja, aber es ist schwieriger, auf jeden Fall für Frauen. Ja.
Deswegen, man sieht. Also wichtig ist halt schon, dass man halt ein wirklich sehr, sehr gutes Zelt, eine sehr, sehr gute Isomatte, sehr, sehr guten Schlafsack, der halt sehr wetterverträglich halt auch ist, also für das Wetter halt gemacht ist, aber leicht.
Genau.
Ne, also, dass man jetzt nicht bei Lidl bei der Sommeraktion ein Zelt kauft für 19,99, sondern dass man halt sich wirklich mit der Thematik auseinandersetzt und dann vielleicht mal, keine Ahnung, für ein paar hundert vielleicht sogar ein richtig gutes und leichtes Zelt kauft.
Ja, sich einfach da ein bisschen im Internet informieren. Ich meine, man findet relativ schnell die passenden Zelte und dann eben in ein Fachgeschäft gehen und dann halt nochmal beraten, ja, ich gehe nach Nordschweden und wie schaut's aus, hält das Zelt das aus? Und dann ist natürlich die Frage, wie viel möchte man investieren?
Ja, welche Marke hattest du dabei für Zelt und Schlafsack und so?
Also ich hatte für Zelt eigentlich so das beste Ein-Mann-Zelt, weil ich gesagt habe, ich bin 3 Monate in Schweden, ich brauche ein gutes Zelt, in dem ich mich eben wohlfühlen kann und wo es dann auch eben, wenn es windet und regnet, es hat sich einfach gelohnt. Das war das, Hilleberg. Hilleberg, das, also sie haben ein Mann-Zelt, ich weiß jetzt gerade nicht den Namen.
Hilleberg ist die Marke?
Genau, Hilleberg ist die Marke und die sind eigentlich so der Zeltmacher schlechthin. Die machen sehr, sehr gute Zelte, leichte Zelte. Also mein Zelt liegt mit Plane für unter dem Zelt, keine 2 Kilo, es sind so 1,8, 1,9 Kilo. Und das hatte ich auf den Lofoten bei, da hat es unglaublich gestürmt und geregnet und es hat nicht reingeregnet. Also es ist wirklich, ich glaube, sie sagen, bis zu 100 Stundenkilometer kann es im Wind stehen. Das würde ich jetzt nicht gern ausprobieren, weil es ist dann schon beängstigend. Aber es ist sehr stabil. Also da habe ich auch ein bisschen was hingeblättert, aber es war sehr, sehr gut. Was halt wichtig ist, sind kleine Zelte, ein Einmannzelt, die eben keine große Fläche haben, wo der Wind jetzt sich dran festmachen kann. Deswegen. Hm.
Sehr gut. Und Schlafsack?
Schlafsack weiß ich jetzt gar nicht. Also der hat auch ein bisschen was gekostet. Down-Schlafsack. Habe ich mir, also das ganze Zeug habe ich mir mit Klobetrotter gekauft. Und die beraten mich ja super. Also ich bin dann, ich habe mir zwar schon davor welche ausgesucht. Beim Zelt war ich mir auf jeden Fall sicher, dass es das Zelt sein soll. Schlafsack habe ich dann halt gemeint, ja, hier, guter Down-Schlafsack. Was habt ihr da? Und dann helfen die dir da.
Okay, super. Das ist gut zu wissen. Jetzt, wir kommen langsam zum Ende unserer Folge, die ich sehr, sehr spannend finde. Mhm. Und jetzt mal so ein bisschen allgemein auch über deine Reise. Was hat dir so am besten gefallen und von diesen 3 Monaten?
Also am besten, würde ich sagen, war die Reise in Südschweden mit dem Fahrrad. Man war eben schnell unterwegs, man hat viel gesehen, das Wetter war sehr, sehr gut. Das war natürlich jetzt halt Zufall, dass ich da wirklich Glück hatte. Aber eben, du konntest jeden Abend am Meer schlafen, du konntest im Meer schwimmen, du kommst an Orte, an die du sonst niemals kommen würdest mit dem Fahrrad und man ist dann selbst überrascht, wie schön eigentlich Schweden ist. Du kommst da wirklich an Sandstrände. Und denkst ja, das könnte jetzt auch irgendwo in Italien, Spanien jetzt nicht unbedingt, aber wirklich in Südeuropa sein. Und das ist unglaublich, was eigentlich Schweden zu bieten hat. Also man denkt immer, Schweden sind Elche und Wald, ist auch so. Aber es ist trotzdem noch viel, viel vielseitiger, als man denkt. Und auch im Vergleich zu Deutschland. Also ich finde, Schweden hat auf jeden Fall viel zu bieten. Und es ist auf jeden Fall eine Reise wert.
Ja, der Vorteil in Schweden ist natürlich halt auch Schweden, dass du beim Fahrradfahren also alles recht flach ist, ne?
Es ist flach und es ist auch relativ gut ausgeschildert. Also es gibt auch gute Radwege dort und auf den Straßen ist nicht so viel los, dass man auch mit dem Fahrrad auf der Straße fahren kann und dann kommen halt die Autos, aber es ist nicht wie in Deutschland, dass du dann am Straßenrand fährst und die Autos an dir vorbeiziehen, sondern du bist einfach. Da kommt mal ein Auto und dann kommt mal wieder vielleicht 5 Minuten kein Auto aus keiner Richtung. Mhm. Fährst du einfach auf der Straße. Und, ja.
Ja. Du bist von Malmö bist du quasi rechts hoch, ne?
Genau, die Küste entlang, Südküste und dann rechts nach oben an den Inseln vorbei. Also auf die Insel. Genau. Also Gotland war ich für eine Woche. Auch sehr empfehlenswert. Gerade Visby, die Stadt, ist wunderschön, wunderschöne Altstadt. Und dann kannst du eben, also ich bin dann von Oskarshamn nach Gotland und von Gotland dann Richtung Stockholm. Also habe mein Fahrrad dann in Gotland gelassen und bin dann nach Oskarshamn. Und von, also nach, nicht Oskarshamn, von dort bin ich gekommen, sondern Richtung Stockholm und dann dort mit dem Bus weiter nach Stockholm. Das war dann nochmal so eine halbe Stunde.
Wie viele Kilometer bist du damals gefahren?
Es dürften so 600 Kilometer gewesen sein.
Ja, eine ordentliche Strecke, ne?
Ja. Das war
wie im Durchschnitt am Tag?
Boah, es gab manche Tage, da bin ich sehr viel gefahren, aber ich würde jetzt mal sagen 40, 50.
Und das war machbar, das war eher entspannt.
Ja, also manche Tage, weiß nicht, da bin ich viel gefahren, da waren es vielleicht auch mal 60, 70. Aber größtenteils bin ich da schon morgens Frühstück gemacht, dann vielleicht noch schwimmen gewesen und dann ging es irgendwann aufs Fahrrad und dann unterwegs natürlich Pausen gemacht. Und ja, also es war jetzt nicht so, dass ich jeden Tag gesagt habe, ich muss jetzt dahin. Klar, man hat sich seine Ziele gesucht, wo man vielleicht hinkommen kann, wo es vielleicht einen guten Platz gibt, aber man muss dann halt auch einfach flexibel sein und sagen, ja, ich suche mir jetzt hier was, ich habe jetzt keine Lust mehr zu fahren, das gibt es auf jeden Fall. Oder wenn man einen schönen Ort findet, dann wieso soll ich dann weiterfahren? Wenn ich hier genau einen super Platz für mein Zelt habe, dann bleibe ich da. Und
ja, ist ja in einem Land, wo man einfach sein Zelt überall mehr oder weniger aufschlagen kann, natürlich noch ein bisschen einfacher als irgendwo, wo du halt entsprechend planen musst mit Campingplätzen und
ja,
so. Ne?
Ja. Also das Wichtigste ist halt, dass du eigentlich irgendwo am Wasser bist, weil du willst ja dich schon nach einem Tag, wo du geschwitzt hast, willst du dich schon erfrischen. Das ist das Einzige, wo ich eigentlich drauf geachtet habe. Ansonsten ist es so unkompliziert dort.
Ja, cool. Was waren deine Erfahrungen mit den Einheimischen? Bist du viel mit denen in Kontakt getreten?
Also da jetzt nicht, später dann schon. Sie sind super freundlich, sie helfen dir. Also ich hatte dann auch zweimal einen Platten. Ich habe dann einen Schweden gefragt, der hat dann gemeint, hier, geh mal zu meinem Nachbar rüber. Und der Nachbar hat dann mein Fahrrad in seinen Kofferraum geladen. Wir sind dann zu ihm gefahren und er hat es geflickt und super freundlich. Sie sprechen alle Englisch, also ist überhaupt kein Problem, wenn du Englisch kannst, dort herumzukommen. Man kann die Leute fragen, sie helfen einem. Du wirst auch gern eingeladen von ihnen. Sie reden sehr gern. Also sie sind sehr aufgeschlossen, sehr offen.
Das ist ja echt ein großer Vorteil, wenn man. Du warst ja auch zum Midsommer, da ist natürlich auch die beste Zeit. Die Schweden haben lange viel Licht gehabt, um Energie zu tanken. Entsprechend sind sie ein bisschen freundlicher, wenn es, keine Ahnung, 3 Monate dunkel war.
Ja, auf jeden Fall.
Hast du vom Midsommer, von den Feierlichkeiten viel erlebt?
Also ich war da gerade in Uppsala und bin dann auch zu einem Fest gelaufen und es war schon cool zu sehen. Die hatten eben diesen Midsommerbaum, da haben sie drum getanzt im Kreis und außenrum standen die Leute und haben mitgetanzt. Es gab Essen, jeder hatte dann sein, es war so in einem alten schwedischen Dorf, in so einem Freilichtmuseum. Und die Leute saßen auf Decken, haben miteinander geredet, gegessen. Es war sehr Also, ja, einfach eine große Feier.
Die Leute haben Spaß. Aber es ist schon so, wie man es sich vorstellt, ne?
Ja, sie laufen da mit ihren Blumenkränzen rum und sind fröhlich und singen und tanzen. Das ist, ja, es ist schon so, wie man es von IKEA-Werbung kennt.
Ja, genau. Schweden, also Skandinavien an sich, ist ja ein recht teures Pflaster, besonders Norwegen. Da ist Schweden ja eigentlich noch günstig im Vergleich zu Norwegen, aber Schweden ist an sich auch im Vergleich zu Deutschland sehr teuer. Hast du es als auch sehr teuer empfunden?
Auf jeden Fall. Also von den Nahrungsmitteln merkt man dann schon, da denkt man sich, okay, man holt sich jetzt die günstigen Sachen und dann sind die aber, also man denkt dann, ja, das ist vielleicht Aldi-Niveau oder so, aber es ist absolut nicht. Also es ist dann schon, bei uns werden das dann so die normalen Produkte und dort heißt das ist, für dort ist das Günstige. Also es ist auf jeden Fall, dass die Nahrungsmittel sehr teuer sind und was Übernachtungsmöglichkeiten angeht. Also in Stockholm war ich in einem Hostel und habe dann auch 25 € für die Nacht bezahlt und das war das Günstigste, also es war jetzt kein großer Luxus. Transportmöglichkeiten, Züge sind eigentlich relativ günstig. Da ist Deutschland auf jeden Fall jetzt nicht unbedingt so viel besser. Aber insgesamt einfach auch so die Kleinigkeiten, das läppert sich zusammen und am Ende, also ich habe jetzt für die 3 Monate knapp 2.000 € ausgegeben. Und das, obwohl ich die ganze Zeit im Zelt geschlafen habe.
Wollte ich gerade sagen, also ich finde das auch, also 2.000 € für 3 Monate ist im ersten Moment nicht viel, aber dafür, dass du halt keine Übernachtungskosten mehr oder weniger gehabt hast und wirklich immer nur jetzt nicht großartig essen warst, sondern Selbstversorger unterwegs warst und im Supermarkt eingekauft hast, ist das schon
auf jeden ordentlich. Fall. Also ja, ich habe jetzt...
Hast du irgendwelche Tipps, wie man die Kosten so im Zaun halten
kann? Zelten, selbst kochen. Ansonsten, man möchte sich natürlich auch nicht ganz einschränken. Also ich habe mir auch mal ein Bier gegönnt in Stockholm.
Na, für 10 Euro.
Teuer ist es gar nicht.
8, ne?
6, ja, also 8 Euro, Bier gibt es auch günstiges für 2 Euro, sage ich mal, 2 Euro. Gibt's schon.
Also
genau, also es gibt ja den Supermarkt dann gibt es den Systembolaget. Wo es dann eben den ganzen Alkohol gibt, da gibt's auch Bier für 2 Euro, aber es gibt natürlich bis nach oben keine Grenze und ich habe mir auch einmal einen Whisky gegönnt und der fängt dann halt bei 22 Euro an. Also harter Alkohol ist sehr, sehr teuer, Bier geht, also man kriegt auch deutsches Bier sogar da oben, das ist aber dementsprechend auch teuer. Also die Schweden gehen ja eigentlich eher nach Deutschland und nach Dänemark und holen sich dort ihr Bier, also gerade bei der Fährüberfahrt hat man das gemerkt, dass sie damit
da wird
Sackkarren auf der Fähre sind, also jedem, also nicht Bollerwagen, aber auf jeden Fall sehr, sehr viel Bier und dann fahren die nach Schweden rüber und ja, also Schweden ist alkoholmäßig teuer.
Ja, ich erinnere mich mal, ich bin auch mal nach Schweden, nach Norwegen gefahren und dann haben wir noch in Kiel, glaube ich, nochmal so richtig ordentlich eingekauft, den Wagen bis unter die Decke mit Bier und Essen vollgemacht, weil es da oben einfach extrem...
Ja, auch was von, wenn man so hört, ich habe mit irgendjemandem gesprochen und der meinte, wenn du nach Schweden kommst oder Norwegen, dann musst du einfach Alkohol mitbringen. Egal, also brauchst keine Geschenke oder so, aber Alkohol kannst du mitbringen.
Genau. Immer eine gute Flasche Schnaps für den Gastgeber und dann
also die trinken auch freuen die sich relativ viel. Also das ist kein Volk, was jetzt durch den teuren Alkohol weniger trinkt, würde ich sagen. Das ist wie in Deutschland, aber es ist halt einfach teurer geworden.
Ja, was das Krasse in Schweden finde ich halt zum Beispiel beim System Bollaget, dass du immer bis 3 Uhr, bis 15 Uhr wissen musst, was du am Abend trinken möchtest. Weil die Läden machen halt...
Genau, also um 6 Uhr war eigentlich meistens dann zu. Ja. Und dann kriegst du halt auch...
Ja, also kannst du nicht einfach mal eben kurz...
Nee, dann kannst du eben nicht kurz zur Tanke gehen, bis um 10, wie es jetzt bei uns ist. Sondern dann ist Schicht, dann gibt's nichts mehr.
Ja, eben. Also ich hab selbst mal in Schweden gelebt eine Zeit lang und ich fand das immer total nervig. Wenn du so am Samstag, also Samstag hat der Laden immer um 15 Uhr zugemacht und weißt du nicht, ob du vielleicht heute Abend ein Weinchen trinken möchtest oder ein Bier oder was auch immer. Und dann musst du entsprechend immer Vorrat haben. weil du halt eben nicht spontan Lust hast. Das hat mich immer so genervt.
Da geht's uns schon gut in Deutschland.
Ja. Gut, wir kommen zum Ende, Tobias. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Was sind so zum Schluss so deine wichtigsten Tipps für jemanden, der ähnliche Pläne hat oder der jetzt durch dich inspiriert ist, so eine Reise zu machen?
Einfach machen. Man muss sich vorbereiten, drüber nachdenken, wo will ich hin. Aber dann einfach losziehen und keine Angst haben, sich trauen, auch Leute ansprechen, wenn es jetzt dementsprechend vielleicht mal nicht klappen sollte. Das ist so das Wichtigste. Ausrüstung braucht man natürlich, geeignet. Aber ansonsten liegt es halt viel an sich selbst, ob ich mir das zutraue, allein zu sein. Das ist nicht ganz einfach. Ich kenne Leute, die sagen, sie hätten das auf keinen Fall gemacht. Sie könnten nicht so lang, so viel allein sein. Es ist eine neue Erfahrung, aber es ist eine Erfahrung, die es auf jeden Fall wert ist, es zu machen. Also man bereut es auf jeden Fall nicht. Ich meine, ob ich jetzt die Wahl habe, in Deutschland irgendwie zu sein oder ob ich jetzt sagen kann, okay, ich könnte jetzt nach Schweden für 3 Monate dann, oder auch für 1 Monat. Je nachdem, also ist egal. Aber die Erfahrung, es hat mich auf jeden Fall geprägt und wird mich auch für den Rest meines Lebens prägen. Und ich will auf jeden Fall wieder irgendwann nach da oben, weil es ist faszinierend, gerade mit der Sonne, wenn sie 24 Stunden scheint. Das ist Natur dort oben. Nicht so wie in Deutschland. Das ist kein Vergleich.
Ja, das fehlt mir auch immer wieder, obwohl wir sehr, sehr schöne Ecken hier in Deutschland haben. Wir waren gerade erst in Thüringen unterwegs, im Thüringer Wald, auch sehr schön. Aber es ist halt einfach was anderes. Man kann es auch nicht wirklich miteinander vergleichen, sollte man auch nicht. Aber ich finde deinen Tipp gut, einfach machen. Weil ich finde, in Schweden oder in Skandinavien, es ist ein sicheres Land. Da musst du jetzt nicht deine großen Gedanken machen, dass dir irgendwie irgendwas passieren könnte. Es ist recht sicher dort. Und entsprechend kann man das auch einfach machen und sich in Zug setzen in Deutschland. Die EU sei Dank, können wir die Grenzen einfach so überschreiten. Wir können nach Kopenhagen fahren, dort über die Öresundbrücke rüber und schon sind wir in Schweden, in Malmö und dann kannst du
loslegen. Das sind nur wahre Worte, ja.
Ja, und wenn du richtig Glück hast, hast du noch so ein Euro Spezial für 19 Euro und bist für 20, glaube ich, schon fast da. Also Tobias, ich finde es gut, dass du es gemacht hast. Vielen, vielen Dank, dass du diese Story mit uns geteilt hast. Das hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass der eine oder andere jetzt auch motiviert und inspiriert ist, vielleicht den Rest des Sommers in Schweden zu bringen.
Ich wünsche auf jeden Fall allen viel Erfolg, die sich nach Schweden trauen. Und war cool. Morgens so früh über Schweden zu quatschen, das ist immer ein schönes Thema, über meine Reise zu berichten.
Ja, da kann man dann auch um 7 Uhr
aufstehen. Auf jeden Fall, ich habe vorher noch überlegt, jetzt will ich aufstehen, aber das ist, ja, wieso nicht? Ich meine, wenn ich die Möglichkeit habe, es anderen Leuten mitzuteilen und wenn man mich schon fragt, dann sollte ich die Chance auch nutzen und meine Reise teilen.
Ja, vielen, vielen Dank, von meiner Seite aus, ich denke auch, dass viele andere, die jetzt zuhören, genauso denken und genauso fühlen. Und ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag.
Mach's gut.
Bis dann. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
Ja, das war sie, die 84. Off the Path Podcast-Folge mit Tobias. Ich finde sehr, 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 sehr spannend, was er so erlebt hat in seinen 3 Monaten. Und auch wenn Schweden ein extrem teures Land ist, ich würde sehr, sehr gerne hin. Und Skandinavien steht für mich oder für uns auf jeden Fall nächstes Jahr auf dem Plan. Line kommt schon ein bisschen früher dorthin in den Genuss von Schweden. Und zwar ist sie nächsten Monat für eine Woche in Nordschweden mit Fjärräveln. Ich glaube, so spricht man die Marke aus. Damit habe ich immer ein bisschen Probleme. Und macht dort die Fjärräveln Classic, also diesen Kungsläden läuft sie, diesen Weg, diese 110 Kilometer in 6 Tagen hat sie, glaube ich, Zeit dafür und extrem cool. Ich bin leider nicht dabei, sie macht das diesmal ganz alleine und wird auch entsprechend darüber hier erzählen und auch natürlich auch auf YouTube einen Vlog machen und auf Instagram alles übernehmen. Also, die Instagram-Stories wird es keine geben, weil es da oben entsprechend keinen Empfang gibt. Aber folgt uns da auf jeden Fall, wenn ihr da eine kleine Insight haben wollt zu dem, was Line dann unterwegs machen wird.
Alle Kanäle findet ihr verlinkt in den Shownotes, also und bei uns auf der Seite auf Off the Path, einfach auf www.offthepath.com/Folge 084 gehen und dort findet ihr auch alle Links zu den Marken und Unternehmen, die Tobias in dieser Folge erwähnt hat. Ja, an der Stelle jetzt auch noch einmal kurz vielen, vielen Dank an alle die, die in den letzten 2 Wochen eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes hinterlassen haben. Das freut mich immer sehr und besonders diesmal geht es gar nicht mal an Deutschland, sondern in Österreich und in der Schweiz, also im iTunes Store Österreich und iTunes Store Schweiz haben OpenScript und Isabella66 einen Kommentar hinterlassen. Vielen, vielen Dank dafür. Es freut mich wirklich sehr. Ich sehe wirklich jede einzelne Bewertung von euch und lese sie mir 10.000 Mal durch, weil ich es wirklich toll finde, dass ihr euch die Zeit nehmt. Also vielen, vielen Dank dafür und natürlich auch herzlichen Dank an unsere Patreon-Unterstützer und an alle, die uns anonym, aber tatkräftig über Amazon unterstützen. Jeder, der unsere Arbeit toll findet, der kann auf den Podcast gehen, auf unserer Webseite, also www.offthepath.com, und da findet ihr 2 Banner, einmal den Banner zu Patreon und einmal den Banner zu Amazon. Wenn ihr jedes Mal, wenn ihr online shoppt, auf diesen Banner klickt und dann halt euer Shopping macht, dann kriegen wir eine kleine Provision dazu, und das hilft uns natürlich, unsere Arbeit zu finanzieren, und ihr unterstützt uns damit direkt. Und ihr bezahlt natürlich keinen einzigen Cent mehr, als wenn ihr nicht darauf klicken würdet. Ne? Also egal, ob ihr darauf klickt oder nicht drauf klickt, ihr bezahlt keinen einzigen Cent mehr. Aber wenn ihr drauf klickt, kriegen wir halt eben diese kleine Provision für euer Shopping. Und das hilft uns natürlich mehr. Wenn ihr öfters auf Amazon shoppt, dann müsst ihr es natürlich jedes Mal machen, um uns zu unterstützen. Es ist ein bisschen nervig, anders geht das nicht. Aber so funktioniert Affiliate Marketing, und so helft ihr uns, indem ihr halt ein paar, 2, 3 Klicks mehr macht. Aber dann geht das direkt auch, das Geld auch direkt an uns. Ja, ihr Lieben, das war's. Eine Woche ist wieder vorbei, beziehungsweise eine neue Woche fängt an. Ich freue mich auf nächste Woche Dienstag. Dann kommt nämlich die nächste Off the Path Podcast-Folge, wenn wir frisch aus der Mecklenburgischen Seenplatte zurückkommen von unserem Abenteuer mit Luca-Boot. Und nächste Woche geht es mit Namibia weiter. Wir sprechen nächste Woche über Namibia. Es ist ein richtig cooles Land. Ich bin selbst noch nicht dort gewesen. Für uns geht es nächstes Jahr, Ende nächsten Jahres nach Namibia. So weit haben wir schon geplant. Ziemlich krass eigentlich. Aber ich freue mich drauf, das Land auch mal so zu erkunden. Und ich hole mir alle Infos bis dahin hier im Podcast von anderen Reisenden, denn darum geht's hier, ja. Ich möchte anderen Reisenden eine Plattform hier auf Off the Path geben mit dem Podcast. Und wenn ihr irgendwas zu erzählen habt, irgendein Abenteuer erlebt habt, dann meldet euch bei mir an podcast@offthepath.com. Und wichtig ist, dass ihr immer die Bindestriche mit rein habt, ja. Der Domainname ist vielleicht ein bisschen doof gewählt. Ich finde Off the Path einen guten Namen, aber ich hätte damals die Domain ohne Bindestriche wählen sollen, aber die gab es leider auch nicht mehr, die war schon vergeben. Entsprechend ist es so, off-the-path.com, nicht .de, nicht zusammen, sondern off, also off-the-path.com. Ein bisschen doof, ist aber so. Ist eigentlich auch kein Problem. Die meisten Leute kriegen es hin, aber ich bekomme immer wieder mit, dass manche Leute es zusammenschreiben oder falsch schreiben. Entsprechend schaut nochmal ganz genau nach und schickt mir eine E-Mail an podcast@offthepath.com mit euren Ideen. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob eure Reise oder euer Erlebnis taugt für einen Podcast, dann fragt einfach nach. Also viele schreiben immer so, ja, ich habe ja mal das und das erlebt, aber ich glaube, das ist nicht gut genug oder das reicht nicht. Und am Ende nehmen wir diese Folge doch auf. Wenn ihr Überzeugungsarbeit braucht, dann übernehme ich das gerne, dann mache ich das. Ja, ich freue mich auf jeden Fall von euch zu hören. Ich rede viel zu lange. Diese Folge ist schon richtig lang, über eine Stunde quatschen wir hier. Vielen Dank, dass ihr euch so viel Zeit genommen habt diese Woche. Und dann wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Erfolg, alles Gute und bis nächste Woche. Tschüssi!